Vielen Dank für die Einladung, dass wir heute gemeinsam den zweiten Advent feiern dürfen mit einem Gottesdienst und auch mit anschließendem Kaffee trinken. Und ich freue mich schon auf die Gemeinschaft miteinander. Letzten Sonntag am ersten Advent, da habe ich in den Nachrichten die ersten Weihnachtsbilder gesehen. Was war da zu sehen gewesen? Die Weihnachtsmärkte haben wieder geöffnet und viele Menschen tummeln sich dort. Sie kaufen Lebkuchen oder Glühwein. Man sah Kerzen, Weihnachtsbäume, Lichterketten und so weiter. Dort wurden einige Menschen interviewt und sie sagten, dass Weihnachten für sie eine ganz besondere Zeit ist, auf die sie sich freuen. Eine Sache habe ich jedoch nicht gehört. Die Adventszeit ist das Erinnern der Christenheit an die Ankunft Jesu Christi in diese Welt. Gott wurde Mensch, aus einem ganz bestimmten Grund. Er kam, um es mit der Sünde und mit dem Tod aufzunehmen. Die Weihnachtsgeschenke an Weihnachten, die bringen nur eine kurze Freude. Aber Jesus ist gekommen, damit er uns eine ewige Freude bringt. Und das ist die Vergebung der Sünden und das ewige Leben für diejenigen, die an seinen Namen, die an den Namen Jesus Christus glauben. Wir sehen, was Weihnachten bedeutet, das wird heute nur sehr unpräzise in den Medien vermittelt und gesagt. Und deshalb wollen wir heute Nachmittag hier etwas präziser werden. Wir wollen hören, was uns im Wort Gottes über die Ankunft Jesu in diese Welt gesagt wird. Wir hören heute von Zacharias, der das Kommen des Retters Jesus Christus in diese Welt angekündigt hat. Wir hören heute Dinge, die wir ansonsten in der Welt kaum noch zu hören bekommen. Wir lesen miteinander den Predigttext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 67 bis 80. Der Lobgesang des Zacharias. Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Und er hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Hause seines Dieners David, wie er geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her, dass er uns errette von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Barmherzigkeit zu erzeigen unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten, ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst vor dem Herrn hergehen, dass du seine Wege bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch welche uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, auf dass er erscheine denen, die da sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Und das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist, und er war in der Wüste bis zum Tage seines Auftretens in Israel. Als Zacharias hier das Kommen Jesu ankündigt, da wurde er vom Heiligen Geist erfüllt und er weissagte. Und wenn die Bibel davon redet, dass Menschen vom Heiligen Geist Gottes erfüllt werden und weissagen, dann reden sie Wort Gottes. Dann reden sie Wahrheit, auch geschichtliche Wahrheit. Es gibt ja heute leider so manche Pfarrer, die halten diese Berichte in der Bibel nur für irgendwelche Geschichten, die man sich vor ein paar tausend Jahren so am Lagerfeuer erzählt hat. Sie halten das für Geschichten und Legenden, die gar nicht wirklich wahr sind. So in etwa wie die Geschichte vom Weihnachtsmann, die man sich erzählt. Doch die Bibel, die sagt da etwas anderes. Sie sagt, dass sie Gottes Wort ist. Und wir haben es hier mit geschichtlichen Tatsachenberichten zu tun, wenn wir von dem Kommen Jesu Christi hören. Zacharias kündet das Kommen Jesu in diese Welt an. Und zwar in einem Lob Gottes, in Vers 68. Dort heißt es, gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Oder wenn man das auf Lateinisch liest, dann heißt es, Benedictus Deus Israel. Gelobt sei der Gott Israels. Der Lobgesang des Zacharias beginnt mit dem Wort Benedictus, gelobt sei. Okay. Also der Lobgesang des Zacharias beginnt mit dem Wort Benedictus, gelobt sei. Und deshalb nennt man diesen Abschnitt hier auch das Benedictus. Und daraus können wir schon sehr viel Hilfreiches erfahren und lernen. Es geht um das Lob Gottes. Es geht darum, dass der Mensch Gott die Ehre gibt und den Herrn verherrlicht. Für was? Für was sollen wir Gott loben? Dafür, dass er seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat und in Jesus die Rettung vollbracht hat und die Erlösung von unseren Sünden. Und darum habe ich auch betont, dass wir bei Weihnachten präzise sein müssen. Präziser, als die meisten Menschen es heute sind. Viele geht es an Weihnachten nur darum, dass sich die Menschen wieder einmal wohlfühlen, sich an den Lichtern und an den Süßigkeiten und an den Geschenken dieser Zeit erfreuen. Doch das Evangelium Gottes hat eine ganz andere Zielrichtung. Es geht nicht um das Wohlfühlen des Menschen, sondern es geht in erster Linie um die Verherrlichung Gottes. Oder denken wir auch an die Engel bei den Hirten auf dem Felde, die haben gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe, Gloria in excelsis Deo. Und dieses Weihnachtslied wird ja auch regelmäßig in den Kirchen gesungen. Aber handeln die Menschen auch danach? Geben sie wirklich Gott in der Höhe die Ehre mit ihrem Leben? Wir sehen hier, dass Zacharias das Lob Gottes mit einem Bekenntnis des Glaubens ausspricht. Ich kann Gott nur loben, wenn ich seinen Namen auch bekenne, wenn ich glaube. Und wenn heute und gerade in der Weihnachtszeit der Name Gottes von den Menschen nicht mehr gelobt wird, dann hängt es auch damit zusammen, dass wir in einer Zeit der Glaubenslosigkeit leben. Das Lob Gottes mit dem Mund und den Glauben an Gott, das ist untrennbar miteinander verbunden. Und das können wir hier auch bei Zacharias sehen. Ich will uns noch mal kurz in Erinnerung rufen, was bis dahin geschehen ist. Wir lesen bei Lukas zunächst, dass Zacharias durch das Los ausgewählt wurde, in den Tempel zu gehen und dem Herrn das tägliche Opfer darzubringen. Und gerade als Zacharias neben dem Altar im Tempel stand, da erschien ihm der Engel des Herrn und hatte eine Botschaft für ihn. Er und seine Frau Elisabeth, beide mittlerweile hochbetagt und auch kinderlos. Und Elisabeth war unfruchtbar. Und nun sagte der Engel zu den beiden in ihrem hohen Alter, sie werden noch einen Sohn bekommen und sie sollen seinen Namen Johannes nennen. Und Zacharias konnte das nicht glauben. Und wer will es ihm auch verdenken? Wir hätten an seiner Stelle wahrscheinlich auch das nicht glauben können. Und da sprach der Engel dann zu ihm, und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können, bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Wir lesen dann weiter, dass Elisabeth schwanger wurde und einige Monate später wurde Johannes der Täufer geboren. Dann kam der Tag der Namensgebung. Und Zacharias war tatsächlich stumm bis auf diesen Tag, weil er dem Engel nicht glaubte. Ihm wurde dann eine Tafel gereicht und er schrieb darauf den Namen des Kindes, Johannes. Und in diesem Augenblick wurde ihm der Mund aufgetan, seine Zunge wurde wieder gelöst und darauf folgt hier dieser Lobgesang des Zacharias, den wir gerade gelesen haben. Und sehen wir hier diesen Zusammenhang. Zunächst der Unglaube des Zacharias führt zur Stummheit. Er konnte nicht mehr reden. Und nun sehen wir auf der anderen Seite dann, als Johannes geboren war, seinen Glauben. Dann glaubte er und der Glaube führt als erstes zum Bekenntnis. Seine Zunge wird auf einmal wieder gelöst und er kann reden und er legt ein Bekenntnis, ein Lob für Gott ab. Und da sehen wir, dass es eben zusammenhängt. Nur wer glaubt, wer an Jesus Christus glaubt, kann auch bekennen und Gott loben. Und diese geistliche Wahrheit, die lehrt das Neue Testament, zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 10. Dort heißt es, denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man gerettet. Glaube und Bekenntnis gehören zusammen. Und warum sind heute so viele Menschen stumm in Bezug auf Jesus Christus? Weil sie nicht glauben. Der Glaube an Jesus Christus führt zum Bekenntnis. Wer glaubt, dem wird der Mund aufgetan, sodass er geistliche Dinge reden kann und dass er Gott die Ehre gibt und seinen Namen lobt. Es geht aber nicht nur darum, dass man den Namen Gottes so einfach nur in den Mund nimmt oder irgendwie christlich redet. Es geht hier vor allem auch dann um den Inhalt des Bekenntnisses, was ich aus dem Glauben heraus bekenne. Wovon redet Zacharias in seinem Bekenntnis? Wir lesen nochmal den Vers 68. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Das Bekenntnis des Glaubens beginnt mit Gott. Gott wird angeredet und sein Name wird gelobt. Und dann geht es darum, was Gott getan hat. Und zwar in seinem Sohn Jesus Christus. Er hat sein Volk besucht, sein Volk Israel, und er hat es auch erlöst. Jesus kam auf die Erde. Er wurde Mensch und er hat am Kreuz die Erlösung von den Sünden vollbracht. Er ist für unsere Sünden gestorben. Und er vergibt demjenigen, der an ihn, an Jesus Christus glaubt. Man muss es also im Glauben selbst für sich annehmen, dass Jesus auch für mich gestorben ist. Man muss über sein Leben ohne Gott Buße tun. Man muss seine Abirrung und seine Sünden vor Gott bekennen im Gebet. Und man muss in dem Namen Jesu Christi um Vergebung bitten. Und das ist die Buße der Bibel. Es muss eine wahre Umkehr geschehen. Man muss sich dann Jesus zuwenden und ein Leben im Glauben als Christ führen. Wahrer Glaube an Jesus Christus führt zum Lob Gottes und auch zum Bekenntnis, dass Jesus die Erlösung am Kreuz vollbracht hat. Nun sagt uns die Schrift noch etwas genauer, wohin die Erlösung und die Errettung des Menschen führt. Punkt 2. Die Erlösung führt zu einem Leben in Gerechtigkeit und in Heiligkeit. Die Bibel zeigt uns immer wieder, welche Absicht Gott mit seinem Volk hat. Und ich befürchte leider, dass in der Christenheit Gott hier missverstanden wird. Welche Absicht hat Gott mit seinem Volk? Wozu hat Gott sich eine Gemeinde erlöst? Wozu hat Gott die Gemeinde erwählt und dann aus der Welt herausgerufen? Warum führt es Gott, dass die Gemeinde sich eben auch dann versammelt und zum Gottesdienst zusammenkommt? Versuchen wir einmal, die Absicht Gottes zu erkennen, die dahinter steht. Fangen wir hier mit Abraham an. Dort hatte sich Gott ein Volk erwählt, auf Erden, das Volk Israel. Gehen wir von Abraham zu Mose. Das Volk Israel war dann in Ägypten unter der Knechtschaft des Pharao. Mose sollte zu dem Pharao gehen im Namen Gottes und er sollte den Pharao bitten, dass er das Volk Israel aus Ägypten ausziehen lässt. Und jetzt ist die Frage, wozu? Zu welchem Zweck? Und genau diese Frage stellt auch der Pharao. Er fragt Mose, warum sollte ich Israel aus Ägypten ausziehen lassen? Und die Antwort von Mose war, damit sie in die Wüste ziehen und Gott opfern und dienen. Gott ruft seine Gemeinde zusammen, damit das Volk Gottes dem Herrn dient. Kurze Zeit später bekam Israel die 10 Gebote in der Wüste. Und die ersten 3 Gebote, sie reden von Gott. dass man ihn allein anbeten soll und keine anderen Götter neben ihm haben soll. Und im dritten Gebot heißt es dann über die anderen Götter: bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Gehen wir weiter in das Neue Testament. Bei der Versuchung Jesu zeigt der Teufel dem Herrn alle Reiche dieser Welt und er bietet sie ihm auch an. Zu der Bedingung: wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Und wie ist die Antwort Jesu darauf? Du sollst den Herrn, dein Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und in die gleiche Richtung geht hier auch der Lobgesang des Zacharias. Er lobt Gott für die Erlösung in Jesus Christus und dann sagt er, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten. Das ist das Ziel Gottes, dass er sein Volk aus der Welt herausruft und zusammenführt, damit wir ihm dienten. Ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Die Bibel sagt uns, warum Gott vor Grundlegung der Welt seine Gemeinde erwählt hat. Warum der Herr sein Volk am Kreuz von Golgatha erlöst hat. Die Bibel sagt uns, warum Jesus für unsere Sünden blutete und auch starb. Die Bibel sagt uns, warum uns der Herr durch das Evangelium aus der Welt herausgerufen hat und uns zu seinem Volk des neuen Bundes gemacht hat. Und zwar, damit wir ihn verherrlichen und ihm dienen, damit wir ein Leben in Gerechtigkeit und in Heiligkeit führen. Und genau hier an diesem Punkt, da denke ich, da versteht ein großer Teil der Christenheit den Herrn falsch. Viele glauben, dass die Gemeinde dazu da ist, dass man sich einfach nur wohlfühlt, dass man Spaß hat, dass man religiöse Erfahrungen machen kann, dass man vielleicht Wohlstand erfährt, Lebenshilfe bekommt, Anleitung zu einem Leben, das gelingt. Viele erwarten sich auch in der Gemeinde, dass sie gute Beziehungen bekommen. Andere erwarten psychologische Hilfe, bei der das Selbstbewusstsein gestärkt und der Charakter gefestigt wird. Aber all das sind nicht die Gedanken Gottes mit seiner Gemeinde. Das sind nicht die Absichten unseres Herrn, wie er sie in seinem Wort offenbart. Bei diesen Dingen dreht sich alles um den Menschen und sein Wohlbefinden. Und heute ist sehr vieles in der Christenheit menschenorientiert und menschenzentriert. Doch Gottes Absicht ist, dass wir gottorientiert und gottzentriert werden. Ich wiederhole gern nochmal die Worte unseres Herrn Jesus Christus, die er dem Teufel in der Versuchung in der Wüste entgegenhält. Da sagt er, damit wir dem Herrn allein anbeten und ihm allein dienen. Das ist das Ziel Gottes mit seinem Volk. Punkt 3, nun eine Frage. Worin genau besteht ein Leben in Gerechtigkeit und Heiligkeit? Es gibt nicht wenige Christen, die sind durch die Bibel erleuchtet worden in ihrem Denken und fühlen sich zu dem Herrn Jesus Christus hingezogen. Sie wollen, wie es die Bibel auch sagt, ernsthaft ein Leben in Gerechtigkeit und Heiligkeit führen. Und das ist ein sehr guter Ansatz schon mal, weil es ist ja auch die Absicht Gottes. Dazu hat Gott uns in Jesus Christus erwählt und erlöst, zum Glauben gerufen und in seine Gemeinde gestellt. Vers 74 und 75. Dazu hat er uns erlöst, damit wir ihm dienten in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Viele haben hier sehr gute Motive und sie sind sehr bemüht, das auch zu leben. Aber es bedarf hier mehr als nur guten Willen. Wir müssen von der Bibel ganz genau wissen, was das überhaupt bedeutet und wie es geht, ein Leben in Gerechtigkeit und Heiligkeit zu führen. Und wenn wir hier keine Heuchler sind, also wenn wir ehrlich sind und ehrlich sind mit uns selbst, dann müssen wir zugeben, dass unser Herz sehr oft von Egoismus erfüllt ist, dass unser Denken doch oft sehr fleischlich und irdisch gesinnt ist und wir sind sehr, sehr anfällig für allerlei Arten von Sünden. Und die Frage ist, können wir trotzdem, trotz dieser Schwachheit, die wir an uns haben, können wir trotzdem ein Leben in Gerechtigkeit und Heiligkeit führen, wie es Zacharias hier sagt? Geht das überhaupt? Und hier machen viele Christen einen Kardinalfehler. Sie fallen hier auf das katholische Denken herein. Auch wenn sie aus dem Protestantismus kommen. Und deshalb müssen wir von der Schrift hier sehr genau unterscheiden. Christen, auch gerade aus dem Protestantismus, kommen hier auf die Schiene des katholischen Fehlers, gerade wenn es um die Gerechtigkeit und Heiligkeit geht. Und sie glauben dann, sie müssen gerechte und heilige Menschen werden. Und das klingt ja doch sehr christlich und hat auch so einen gewissen Anschein von Biblischkeit, oder? Wir sollen gerechte und fromme Menschen werden. Das klingt doch so gut, ist aber von der Bibel so grundlegend falsch. Die Bibel sagt, Christen sollen ein gerechtes und heiliges Leben führen. Aber das erreichen wir auf keinen Fall dadurch, dass wir gerechte und heilige Menschen werden. Die Bibel sagt sogar, unter keinen Umständen kann das jemand werden. Auch nicht, wenn man sich noch so sehr anstrengt. Denn der Schaden durch den Sündenfall, der ist hier einfach viel zu groß. Wir können nicht mehr repariert werden. Und wir können auch keine gerechten und heiligen Menschen werden. Aber, was sagt uns das Evangelium? Was können wir werden? Gott kann uns gerecht und heilig sprechen. Er kann uns die ganze Gerechtigkeit und Heiligkeit Jesu Christi zurechnen, im Glauben. Das kann Gott machen. Wenn wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, dann wird uns seine ganze Gerechtigkeit im Glauben angerechnet. Denken wir hier an Abraham, den Vater des Glaubens. Gott hat ihm einen Sohn verheißen, obwohl seine Frau Sarah unfruchtbar war. Das lesen wir in 1. Mose 15, Vers 6. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Die Bibel sagt, wenn wir glauben, aber nur so glauben, wie die Schrift es sagt, dann sind wir gerecht und heilig in Christus. Und daraus wirkt Gott eine Erneuerung unseres Herzens, die dann zu gerechten und heiligen Verhaltensweisen führt. Aber der Kardinalfehler oder der katholische Fehler, der häufig gemacht wird, auch gerade im Protestantismus, ist, dass man meint, wir müssen gerechte und heilige Christen werden. Und man sucht dann die Gerechtigkeit und Heiligkeit in sich selbst, aber nicht in Christus. Die Bibel sagt uns, dass wir unsere Gerechtigkeit und Heiligkeit allein in Jesus Christus haben, und zwar vollkommen und nirgendwo anders. Wo können wir das in der Bibel lesen? 1. Korinther 1, Vers 30. Ihr seid in Jesus Christus, welcher uns gemacht ist von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Wie gesagt, obwohl wir das von der Bibel her doch so deutlich haben, dass unsere Heiligkeit und Heiligung und Gerechtigkeit in Jesus Christus ist, gibt es auch nicht wenige Protestanten, die es in sich selber irgendwo suchen. Ich habe dort in der Kirchengeschichte mal ein Beispiel gefunden im Tagebuch von John Wesley. Das hatte ich vor einiger Zeit mal gelesen. Und da schreibt Wesley, wie er ein Gespräch mit dem Grafen von Zinzendorf hatte. Und der Zinzendorf hat ihm genau das vorgeworfen. Zinzendorf wirft Wesley vor, er ist genau auf diesen katholischen Irrtum hereingefallen. Ich möchte nur mal ganz kurz einen ganz kleinen Auszug vorlesen, was da Wesley und Zinzendorf gesagt haben. Wesley: Ich aber glaube, dass Christi Geist im rechten Christen die Vollkommenheit schafft. Zinzendorf: Keineswegs. Unsere ganze Vollkommenheit liegt in Christus. Alle christliche Vollkommenheit besteht im Vertrauen auf Christi Blut. Die ganze christliche Vollkommenheit ist imputiert, also zugerechnet, nicht inheriert, also nicht innewohnt im Menschen. Wir sind vollkommen in Christus, in uns selbst, aber niemals. Haben wir hier den Unterschied herausgehört, wo Zinzendorf den Wesley darauf hinweist, dass er in eine katholische Denkweise hereingefallen ist? Zinzendorf sagt, unsere Gerechtigkeit und unsere Heiligkeit ist imputiert. Imputiert. Das ist das Gegenteil von amputiert. Bei amputiert wird ein Körperteil, sag ich mal, ein Arm abgenommen und imputiert wird dann wieder ein künstlicher Arm, vielleicht aus Plastik dann, drangesetzt. Also wie gesagt, die Gerechtigkeit und Heiligkeit, die ist nicht irgendwo in uns, sondern sie wird uns von außen an uns angebracht, und zwar durch den Glauben. Das ist Christi Gerechtigkeit, die wir durch den Glauben haben. Doch Wesley sagt hier, nein. Die Gerechtigkeit und die Heiligkeit, die ist innewohnt im Menschen, sie ist in uns drin. Und er sagt, ja, wir können in unserem Wesen, wir können gerecht und heilige Menschen werden. Und da sagt Zinzendorf in dem Gespräch dann noch weiter, nein, das ist wortwörtlich der Error Errorum. Das ist der Fehler aller Fehler schlechthin. Der Kardinalfehler überhaupt, den man als Christ machen kann. Und wir wollen das im vierten Punkt der Predigt noch etwas weiter verdeutlichen und noch etwas genauer uns diesen Unterschied zwischen katholischer und evangelischer Rechtfertigung anschauen. Punkt 4. Die Rettung liegt in der Vergebung der Sünden. Lassen wir zunächst wieder einmal das Wort Gottes reden und gehen nochmal in den Predigttext. Zacharias weissagt von seinem Sohn Johannes dem Täufer, dass er ein Prophet Gottes sein wird, dass er auf den Messias, Jesus Christus, hinweisen wird. Und dann lesen wir in Vers 77. Und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk, also es geht um die Rettung, um das Heil, um die Erlösung. Und worin besteht die? In Vergebung der Sünden. Was sagt hier die Bibel? Worin liegt das Heil? Worin liegt die Errettung des Menschen? In der Vergebung der Sünden. Also wir werden gerechtfertigt und gerettet durch die Vergebung unserer Sünden, wenn wir im Glauben zu Jesus Christus kommen. Behalten wir diese Worte der Schrift einmal im Hinterkopf, wie wir gerettet werden. Nun wollen wir nochmal unterscheiden zwischen einer katholischen Glaubenshaltung und einer evangelischen. Und wenn jemand vom Glauben und seinem Christsein redet, dann sollten wir auch mal genau hinhören, wo setzt er den Akzent, wo liegt seine Betonung. Damit wir das vielleicht noch etwas besser unterscheiden können, lese ich mal aus dem katholischen Katechismus den Punkt über die Rechtfertigung. Der katholische Katechismus wurde damals verfasst von dem Kardinal Ratzinger, jetzt Papst Benedikt. Wo liegt nach katholischer Lehre, worin besteht dort die Rechtfertigung und Rettung? Artikel 422. Was ist Rechtfertigung? Die Rechtfertigung ist das erhabenste Werk der Liebe Gottes. Es ist die barmherzige und gnädige Handeln Gottes, das unsere Sünden tilgt und uns in unserem ganzen Wesen gerecht und heilig macht. Das ist die katholische Lehre. Da wird ein Mensch gerecht und heilig gemacht, sodass er in seinem Wesen dann auch ein gerechter und heiliger Mensch ist. Vergleichen wir das einmal mit der Reformation. Eines der wichtigsten Bekenntnisse ist das Augsburgische. Und dort in Artikel 4 heißt auch von der Rechtfertigung, weiter wird gelehrt, dass wir Vergebung der Sünden und Gerechtigkeit vor Gott nicht durch unser Verdienst, Werk und Genugtuung erlangen können, sondern dass wir Vergebung der Sünden bekommen und vor Gott gerecht werden aus Gnade, um Christi willen, durch den Glauben. Nämlich, wenn wir glauben, dass Christus für uns gelitten hat und dass uns um seinetwillen die Sünde vergeben, Gerechtigkeit und ewiges Leben geschenkt wird. Denn diesen Glauben will Gott als Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, ansehen und zurechnen. Da haben wir es wieder, auf Lateinisch imputiert. Hier sehen wir den Unterschied. Und man kann das auch in sämtlichen Schriften der Reformation und des Protestantismus sehen. Wenn es um das Heil, wenn es um die Rettung des Menschen geht, ist immer das Thema die Vergebung der Sünden. Liest man die katholischen Schriften und Lehren, ist immer das Thema, der Mensch wird gerecht und heilig gemacht. Aber wie gesagt, unsere Gerechtigkeit ist allein in Christus. Wir können sie nicht in uns finden, in unserem Wesen, und sie wird uns durch den Glauben zugerechnet. Und diese Unterscheidung, die müssen wir heute auch immer wieder anwenden. Auch unter den sogenannten evangelikalen protestantischen Christen. Müssen wir immer wieder fragen, wenn jemand hier von seinem Glauben redet, was steht im Mittelpunkt? Wo liegt die Betonung? Liegt der Schwerpunkt auf Christus? Redet jemand über das, was Christus getan hat, und lobt er den Herrn dafür? Redet er darüber, dass er durch Gottes Gnade und durch den Glauben an der Erlösung Anteil hat? Und wenn jemand so redet, dann ist das sehr gut. Denn er redet hier vom biblischen Glauben. Oder aber auf der anderen Seite redet jemand von seiner Frömmigkeit. Redet er von seinem angeblichen Fortschreiten in der Heiligkeit? Kurzum, stellt er das fromme Werk und das fromme Leben des Christen im Mittelpunkt. Leider geschieht das häufig. Nicht Christus und sein Werk stehen im Zentrum, oder nicht darauf liegt die Betonung des Redens, sondern der fromme Christ steht im Mittelpunkt. Und auf diese Weise, da entstehen die christlichen Pharisäer. Sie können sagen, ich habe niemanden betrogen, ich habe nicht die Ehe gebrochen, ich bezahle alle meine Steuern, ich bin ein frommer Christ und täglich nehme ich an Glauben und in der Heiligung zu. Und manch einer merkt dabei gar nicht, dass er sein Christsein an seinen eigenen frommen Werken abstellt und festmacht und nicht mehr an Christus und seinem Werk, an dem, was Christus getan hat. Der Herr gebe uns Gnade, dass wir hier lernen zu unterscheiden. Was ist schriftgemäß und kommt vom Wort Gottes her? Und was kommt vom religiösen alten Menschen? Wir wissen es von der Bibel, dass Gott wahre Gerechtigkeit und Frömmigkeit und Heiligkeit wirkt bei Menschen. Doch Gott wirkt es durch sein Wort. Und unser Teil ist, dass wir glauben und durch den Glauben als Christ leben. Wir sehen, in der Advents- und der Weihnachtszeit wird nicht nur in der Welt, in den Nachrichten und Zeitungen sehr unpräzise von Jesus berichtet, auch in der Christenheit, auch in der protestantischen Christenheit, kann man hier sehr schnell auf eine falsche Spur kommen. Man kann zum Pharisäer werden oder im Glauben Schiffbruch erleiden. Und Gott schützt uns durch sein Wort davor. Und deshalb wollen wir uns auch regelmäßig dem Wort Gottes immer wieder aussetzen. Wir wollen darauf hören und wir wollen auch unsere ganzen Motive und Werke, die wir vollbringen, wollen wir am diesem Wort immer wieder überprüfen. Das Wort, es vermittelt uns Christus. Und durch ihn, durch Christus, geht in unseren Herzen ein ewiges Licht auf. Durch Jesus werden wir zur wahren Weihnachtsfreude geführt. Durch die ewige Erlösung, die er vollbracht hat. Und dafür sei ihm Lob und alle Ehre in Ewigkeit. Amen.